Ja, kommen wir langsam zur Predigt. Ich habe mich ja vorbereitet auf ein riesengroßes Thema, Erlösung. Hatte ich beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ich hatte auch gesagt, dass wir heute weitermachen wollen in diesem Thema. Und das möchte ich dann auch tun. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe ein bisschen erkannt, dass das Thema einfach zu groß ist. Auch zu groß für eine Woche oder für zwei Wochen. Wenn wir jetzt so am Stück fünf Tage hätten, dann würde es wahrscheinlich alles gut gehen. Das hat letztendlich dazu geführt, dass die Predigt heute eigentlich zu lang geworden wäre. Und deswegen habe ich sie gekürzt und kann dazu sagen, der Hauptteil dieser Predigt wird das nächste Mal dann kommen. Wir werden heute so ein bisschen den Anmarschweg nehmen, ja, dass wir schon mal in die richtige Richtung kommen und uns dann beim nächsten Mal richtig in die Materie hinein zu vertiefen. Mein Thema heißt ja zurzeit Erlösung praktisch, wobei jetzt nicht unbedingt das Wort Erlösung im Vordergrund steht, sondern das Wort praktisch. Was haben wir oder was haben andere an Vorteilen aus der Erlösung? Was bringt es ihnen ganz konkret im täglichen Leben, wenn sie als Erlöste durch die Welt gehen? Wir hatten vor Wochen schon mal angefangen, ihr erinnert euch, 24 Punkte hatte ich zusammengetragen, die ich euch aber nicht zumuten wollte, deswegen sind wir mal mit 5 Punkten angefangen. Und das Thema möchte ich heute gerne weiterführen. Und keine Angst, es kommen heute nicht die restlichen 19 Punkte, aber wir bleiben einfach mal dran am Thema Erlösung. Und wir können mal einen ganz weiten Bogen schlagen, denn das Thema oder dieses Hauptproblem mit der Erlösung, das gibt es seit Bestehen der Menschheit. Also seit dem Paradies, das Gott mal ursprünglich für seine Menschen vorgesehen hatte. Was das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen, zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfern eben ausgemacht hat. Da gab es ein Problem. Da stand immer etwas zwischen ihnen, von Adam und Eva bis zum heutigen Tag, die Sünde. Ein anderes Wort für Sünde ist Zielverfehlung. Vielleicht kommt uns das ein bisschen gelegener und sagt uns mehr wie jetzt Sünde, weil das Wort Sünde ist ja in vielen Ohren immer so ein bisschen abschreckend. Aber es spricht nichts dagegen, wenn wir die Tatsachen einfach mal beim Namen nennen. Aber damit wir wissen, was unter Sünde eigentlich die Bibel meint, nämlich die Sünde, Einzahl, im Gegensatz zu den Sünden, das sind die Tatsünden in der Mehrzahl, die Sünde an sich heißt Zielverfehlung. Das ist die ursprüngliche Sünde, die zwischen Gott und den Menschen steht, zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Das Problem war, Gott war gerecht, er war sogar die Gerechtigkeit in Person, und die Menschen waren Sünder, also nicht gerecht. Und so war es dann seit Beginn dieser Schöpfung zwischen Gott und den Menschen, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Ich betone das immer nochmal, weil sich Menschen oftmals so sehr gerne mit Gott auf eine Ebene stellen und sagen, okay, Gott und ich oder ich und Gott, wir machen das schon. Es ist immer noch irgendwo diese Andersartigkeit zwischen dem Schöpfer, wie man auch im Neuen Testament hört, zwischen dem Ton, zwischen dem Töpfer und dem Ton, also dem Meister und dem, was der Meister gestaltet hat. Und dabei war es bei der Schöpfung, das wissen wir alle, Gottes erklärtes Ziel, Menschen zu machen, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Aber dieser Weg war dann auch schon sehr schnell verbaut und so machte Gott einen Plan, wie er diesen Zustand, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, wiederherstellen konnte. Der englische Befehl bei Computern, Restore, wiederherstellen. Da war etwas aus dem Ruder gelaufen und das wollte Gott auf jeden Fall so nicht belassen, sondern er hatte einen Plan, er wollte Menschen haben, die um ihn sind, mit denen er Gemeinschaft haben wollte und diese Menschen sollten nach Möglichkeit auch den Wunsch verspüren, Gemeinschaft mit Gott zu haben. So war es geplant. Aber wie gesagt, seit Adam und Eva lief da einiges aus dem Ruder und Gott fasste einen Plan, wie er das wiederherstellen konnte. Restore. Daher kommt auch das Wort Restauration oder Restaurator. Gott suchte sich dann ein Volk aus auf der Erde, ein Volk, mit dem er einen Bund machte. Und er hat nicht etwa das Größte oder Mächtigste genommen, sondern das Kleinste. Auch nicht das, wo irgendwo jetzt im Zentrum von der damals bekannten Welt lag, sondern eher am Rande. Und er gab diesem Volk Gesetze, an die sie sich halten sollten, aber wie sich bald herausstelle, sich auch nicht halten konnten. Da hatten wir eigentlich schon wieder das Problem. Ich will es jetzt etwas abkürzen, weil ihr kennt ja die Geschichte alle schon. Ich wollte das nur ein bisschen so mal als Einstimmung nehmen. Über Tausende von Jahren, so erzählt es uns das Alte Testament, versuchen die Menschen unter dem Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Mal näherten sie sich Gott, appellierten an seine Gnade und baten ihn um Hilfe. Und wenn es ihnen wieder gut ging, dann rückten sie auch schon wieder merklich von Gott ab. Jetzt kann ich das auch alleine, jetzt können wir das auch. Und versuchten wieder ihr Geschick in die eigenen Hände zu nehmen. Die Zeiträume waren zwar verschieden lang, wo sie mit Gott oder auch ohne Gott waren, aber es ging immer auf und ab. Es gab immer ein Hoch und Runter in den Beziehungen Gott und den Menschen. Wir können es im Alten Testament alles nachlesen. Und dabei gab Gott den Menschen Hilfe und Orientierung für ihre Lebensführung. Er gab den Menschen besonders ausgewählte, andere Menschen zur Seite, die mit dem Heiligen Geist Gottes ausgestattet waren. Im Alten Testament nur einzelne Personen, das waren Könige und Propheten. Aber weder die einen noch die anderen konnten die Menschen entscheidend auf den richtigen Weg bringen. Sowohl großer Segen wie auch schlimmste Strafen konnten die Menschen seinerzeit nicht läutern. Und machen wir uns nichts vor, so ist es bis heute geblieben. Aber eins konnten die Könige und Propheten machen. Sie konnten den Menschen den Plan Gottes erklären. Sie konnten ihnen den Plan Gottes vorstellen und darlegen. Sie konnten ihnen den Plan Gottes erläutern. Und sie konnten ausführen, wie Gott sich das alles vorgestellt hatte. Und daraus haben sie den Menschen etwas gegeben, was man mit nichts gut richtig bezahlen könnte, nämlich Hoffnung. Die Menschen, die immer wieder an sich selber gescheitert sind, weil sie versucht haben, mit dem Gesetz alleine klarzukommen, sie sind immer wieder gescheitert und wären jetzt eigentlich in eine tiefe Depression abgesunken oder wären vielleicht verzagt gewesen, aber durch die Verkündigung haben sie Hoffnung bekommen und Hoffnung gehalten. Und das war Gott wichtig. Denn Gott hat, und das erkennen wir ja auch immer wieder, einen anderen Zeitplan wie wir Menschen. Gott ist die Geduld, wenn man das so sagen möchte, und wir sind die Ungeduldigen. Aber wie gesagt, Gott hat die Menschen nicht alleine gelassen, selbst dann, wenn sie sich von ihm abgekehrt haben. Und selbst in den allergrößten Katastrophen, erinnern wir uns mal an die Zerstörung Jerusalems und die Fortführung in die babylonische Gefangenschaft, Gott blieb bei seinem Volk. Und zwar nicht dort, wo es besonders schön war, sondern wenn es sein musste, auch mal im Feuerofen. Gut, berühmte Männer Gottes waren zum Beispiel König David, ein Mann nach Gottes Herzen, wie die Bibel uns das sagt. Und es waren die großen und kleinen Propheten, namentlich Jesaja und Jeremia, sind wohl jedem von uns bekannt. Das waren einige von den Menschen, die Gott wirklich gefallen wollten und mit ihm Gemeinschaft haben wollten und wohl auch zumindest zeitweilig hatten. Also schon nah dran waren am Plan Gottes. Aber wesentlich geändert haben sie die Menschen letztendlich auch nicht, außer dass sie ihnen Hoffnung gegeben haben. Und so verliert sich die Berichterstattung über die Menschen, die Könige und die Propheten im Alten Testament nach den kleinen Propheten Sacharja und Maleachi. Und man hätte denken können, dass so alles irgendwie zu einem Ende kommt und geht. Und dass vielleicht alles Wirken Gottes umsonst gewesen ist. Aber so ist Gott nicht. Im letzten Buch des Alten Testamentes bestätigt Gott den Menschen noch einmal durch den Propheten Maleachi, und das sind fast die letzten Worte im Alten Testament, dass er seine Zusage gegenüber seinem Bundesvolk hält, erhalten wird und einhält. Und nach Maleachi schweigen die Überlieferungen rund 400 Jahre lang. Wir haben noch ein bisschen was von Geschichtsschreibern, von Josephus, und wir haben ein bisschen was aus anderen Quellen. Aber letztendlich, das Alte Testament sagt nach Malachi nichts mehr aus. 400 Jahre lang Schweigen. An dieser Stelle können wir uns vielleicht kurz mal darüber klar werden. Man hat die ganze Menschheitsgeschichte jetzt zu unserer Zeit in 7 Zeitalter eingeteilt und ihnen Namen gegeben. Am Anfang war natürlich die Schöpfung. Und danach kamen dann das erste Zeitalter, der Garten Eden, die Zeit der Unschuld, aber auch nach der Erschaffung des Menschen der Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies. Das zweite Zeitalter war das Zeitalter vor der Flut, die Zeit des Gewissens von der Vertreibung aus dem Garten Eden bis hin zur großen Flut. Das dritte Zeitalter war das Zeitalter nach der Flut, die Zeit unter der Verantwortung des Menschen und von der Flut bis zur Zerstreuung der Menschen beim Turmbau zu Babel. Danach kam das vierte Zeitalter, die Patriarchen. Das war die Zeit der Verheißung von der Berufung Abrahams bis zur Knechtschaft in Ägypten. Ein neuer Abschnitt. Danach das fünfte Zeitalter unter dem Gesetz. Die Zeit des Gesetzes vom Auszug aus Ägypten bis zu König Salomo, von der Teilung des Königsreichs bis zur babylonischen Gefangenschaft und schließlich von der Wiederherstellung des Volkes Israel bis zum Ende des Alten Testament. Und da stehen wir jetzt ja bei unserer Betrachtung, das Buch Maleachi und dann 400 Jahre nichts. Das Alte Testament geht damit zu Ende. Aber seinen Bund mit seinem Volk hat Gott vorher noch durch den Propheten Maleachi bestätigen lassen. Und dann war erstmal Ruhe. Nun könnte man natürlich denken, dass mit dem Ende des Alten Testaments die Zeit unter dem Gesetz zu Ende gegangen wäre. Das war aber mitnichten so. Die Zeit unter dem Gesetz dauerte noch weiterhin an, und zwar so lange, bis Jesus am Kreuz die Worte gesprochen hat: Es ist vollbracht. Und erst mit Christi Kreuzigung und Tod war das Zeitalter des Gesetzes für einige Menschen zu Ende. Wie sagt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Und im Römerbrief lesen wir, Christus ist des Gesetzes Ende. Und wie wir sehen, war schon hier immer wieder das Gesetz und die Gnade gegeneinander gestellt. Auf der einen Seite das Gesetz, auf der anderen Seite die Gnade. Und trotzdem denken so viele Menschen, dass sie, wenn sie unter der Gnade sind, sich durch das Gesetz immer noch rechtfertigen könnten. Ist natürlich völlig widersinnig. Entweder Gnade oder Gesetz. Ich möchte nur jedem empfehlen, sich ganz auf die Gnade zu verlassen und nicht etwa zu versuchen, dem Gesetz im Nachhinein noch Genüge zu tun. Die Juden, und das war wirklich das Volk Gottes, das auserwählte Volk, sie haben es 2000 Jahre versucht, nach dem Gesetz selig zu werden, sich selbst zu erlösen, und sie haben es nicht geschafft. Da musste erst einer von ihnen kommen, Jesus, um dieses Werk für sie zu tun. Und jetzt kommen wir langsam, ganz langsam zu unserer eigentlichen Predigt, die bisher eigentlich nur der Anmarschweg war. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an die sogenannte Gretchenfrage vom Anfang der letzten Verkündigung. Was ist für uns Kinder der neue Bund? Was ist für uns Kinder des neuen Bundes, des neuen Testamentes, der guten Nachricht? Was ist eigentlich unsere Bestimmung? Gilt für uns die Gerechtigkeit aus Glauben oder gilt für uns die Gerechtigkeit aus Werken? Kurz gefasst, Gnade oder Gesetz? Was hat es auf sich mit unserer Erlösung? Wäre nicht die Vergebung der Sünden eigentlich schon genug gewesen? Alles, was wir unter dem Gesetz falsch gemacht haben, das ist vergeben und vergessen und Dank sei Gott und damit ist alles erledigt. Das wäre doch schon eine schöne Versöhnung durch Jesus Christus gewesen, oder? Ich nehme Jesu stellvertretenden Opfertod für mich persönlich in Anspruch und ab diesem Zeitpunkt ist dann alles, was passiert ist und was falsch gelaufen ist, ad acta gelegt. Boah, nochmal Glück gehabt. Ist das schon Versöhnung oder gehört zur Erlösung noch mehr dazu? Und ich möchte nun zu unserem heutigen Bibeltext kommen. Er steht im Römerbrief Kapitel 9, Vers 30 und geht bis zum Kapitel 10, Vers 12. Das Kapitel ist überschrieben bei Luther mit Gerechtigkeit und Glaubensgerechtigkeit. Also wieder zwei Sachen gegeneinander gestellt. Was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht: Siehe, ich liege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass auch sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und nicht so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan zu sein. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Moses nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt: Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht: Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich von Christus aus den Toten heraufzuholen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Und wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht in Jesaja: Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist aber über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Ja, hier geht Paulus ganz besonders darauf ein, wie übrigens an mehreren Stellen im Römerbrief, über den Gegensatz von Gesetzesgerechtigkeit und Glaubensgerechtigkeit. Und was sagt Paulus von den Juden, von seinen Landsleuten? Ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Sie haben nicht mitbekommen, dass Christus des Gesetzes Ende ist und wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Sie versuchen immer noch aus Werken gerecht zu werden, jedenfalls viele. Das Volk Israel hat über tausende von Jahren versucht, mit dem Gesetz und unter dem Gesetz ihre Gerechtigkeit aus eigenen Werken aufzurichten. Und obwohl, wie Paulus es sagt, er ihnen bescheinigt, dass sie Eifer für Gott gehabt haben, so sind sie doch nicht am Ziel angekommen. Und das geht bis in den heutigen Tag mit wenigen Ausnahmen. Zielverfehlung, könnt ihr euch erinnern? Sünde, Zielverfehlung, die Sünde, Zielverfehlung. Was bedeutet das nun für uns und unsere Erlösung praktisch? Ich zitiere nochmal aus Galater 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Und weil wir nun Kinder sind, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Aber, lieber Vater, so bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind. Und da schließt sich der Kreis zu unserem heutigen Sonntag quasi modo geniti. Und ich will das gerne nochmal vorlesen. Legt nun ab alle Bosheit und Eintrug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und wie neugeborene Kindlein seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, auf dass ihr durch dieselbe wachset zur Errettung. Wenn ihr anders geschmeckt habt, nämlich, dass der Herr gütig ist. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Das sind wir nun, dazu sind wir erlöst. Hört sich sicherlich gut an, ist aber für manchen kaum zu glauben. Da ist das Problem. Und trotzdem sind das die Worte, die wir einfach ständig gegenwärtig haben müssen und die in uns verfügbar sein müssen, weil das mit die Grundlage ist, die wir für unseren Glauben, in unserem Glauben, durch unseren Glauben brauchen. Das sind wir nun. Das sagt Gott von uns, dass wir das sind. Nun müssen wir uns also nicht selber ständig ausdenken, wer wir denn sind. Wenn wir uns mal gut fühlen, dann meinen wir, dass wir gut sind. Und wenn wir uns mal schlecht fühlen, oh, dann sind wir eben gerade wieder Sünder. Und so schwanken wir immer hin und her, wie das ganze Volk Israel über 2000 Jahre immer mal näher und immer mal weiter weg war. Immer mal näher dran, immer mal weiter weg. Wir brauchen einfach nur das in uns aufnehmen, was Gott von uns sagt. Dann sind wir immer auf der sicheren Seite, weil Jesus, weil Gott die Wahrheit in Person ist. Und daran kann niemand rütteln. Wir sind, das sagt Gott von uns, das auserwählte Geschlecht. Wir sind die königliche Priesterschaft. Wir sind das heilige Volk. Wir sind das Volk des Eigentums Gottes. Und wem das jetzt schon fast zu viel ist, das dicke Ende kommt noch nach. Warum sind wir das alles? Dass ihr verkünden sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie eben das Licht hier aufging? Wie es vorher finster war, wo man vorher kaum was lesen konnte. Und dann mit einmal war Licht. Und alle waren noch irgendwie froher wie vorher in der Dunkelheit. Ne? Und das ist, wie gesagt, dass wir verkünden sollen, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und mal ganz so nebenbei, das möchte ich hier auch nochmal sagen, weil es ja nicht nur um die Sünde geht, Zielverfehlung, sondern auch um die Sünden. Wenn ich morgens aufwache und zu mir selber sage, ich bin das, ich gehöre zum auserwählten Geschlecht, ich bin königliche Priesterschaft, ich gehöre zu Gottes heiligen Volk, zum Volk seines Eigentums, dann fällt es mir sehr schwer zu sündigen. Nicht, weil ich mich dann anstrengen muss, nicht zu sündigen, sondern weil ich einfach denke, Mensch, Jesus, das kannst du nicht machen, du gehörst zum Volk Gottes. Du bist ein Heiliger, du kannst doch jetzt hier nicht irgendjemanden beschummeln oder irgendjemanden belügen oder sonst irgendwas Schlimmes machen. Was wirft denn das für ein Licht auf die Familie Gottes? Und das macht das Leben, das eigentlich, wenn man es selber versucht, sehr schwer ist, das macht das Leben leicht. Ja? Wenn wir uns einfach auf die Wahrheit stellen, die Gott, die Jesus uns geliefert hat, die Jesus uns liefert und sagen, das ist die Wahrheit, da stelle ich mich drauf, das glaube ich. Und wenn ich den Glauben nicht habe, dann bitte ich Gott darum. Herr, ich habe diesen Glauben nicht, kannst du ihn mir nicht schenken. Und erinnern wir uns dran, Glauben ist eine Gnadengabe. Der Glaube wird uns geschenkt. Und erinnern wir uns dran, Gott verlangt nichts von uns, was er uns nicht vorher geschenkt hat. Die Frage ist immer nur, ob wir hinkommen und nachfragen, ob wir uns unter die Gnade begeben, uns Gott ausliefern und sagen, Herr Gott, ich brauche, Herr, ich habe wieder nicht. Hast du noch was für mich? Kannst du mir da helfen? Und jetzt kommt das Schöne und deswegen sollen wir ja die Wohltaten verkünden dessen, der uns berufen hat. Gott sagt ja, natürlich. Ja, Peter Alexander hat mal ein Lied gesungen, der Papa wird schon richten. Ja, Und so ist es doch mit Gott auch, ja. Gott ist doch nicht ein Gott, der sagt, du, ich habe gerade keine Zeit, ich bin mit der Weltregierung beschäftigt und ich muss auf jeden Fall noch ein paar Galaxien neu schöpfen und so weiter. Komm mal irgendwann in 3 Wochen wieder oder sonst irgendwas. Nein, das verspricht Gott uns doch in seinem Wort auch, dass wir jederzeit zu ihm kommen können, jederzeit bitten können. Gott würde sich sicherlich auch freuen, wenn wir einfach mal nur zu ihm gehen und sagen, Gott, ich liebe dich, Vater, ich liebe dich, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Aber er neigt sich uns auch zu, wenn wir als Bittsteller kommen. Und ist das nicht entspannend? Ist das nicht schön, das zu wissen? Aber, und das ist eben der Gag bei der ganzen Geschichte, wir müssen uns auf diese Wahrheiten draufstellen und müssen sagen, das ist die Wahrheit, so ist es. Was ich mir selbst ausdenke, das ist irgendwo ein Gedankengebäude, das ich mal irgendwo in mir errichtet habe. Ich muss mich auf die Wahrheiten Gottes stellen, dann geht's mir gut. Dann bin ich unter der Gnade und muss nicht mehr selber dafür sorgen, vor Gott gerecht zu sein. Was übrigens nicht geht, was die Juden, das Volk Gottes, über tausende von Jahren versucht haben. Und Paulus bescheinigt ihn, er war ja einer von den ganz Gebildeten, von den ganz Harten, von den ganz Entschiedenen. Paulus bestätigt ihnen, sie haben Eifer für Gott gehabt. Sie haben es doch nicht geschafft. Wir sind also erlöst, wir haben einen ganz neuen Status bekommen. Und was für einen. Aber nun, und das ist eben auch wichtig, nun sollen wir natürlich auch was tun. Wir sind von Gott berufen. Und das sollten wir niemals vergessen. Wir sind nach seinem Vorsatz berufen. Der hat wirklich jeden Einzelnen von uns, er hat den Vorsatz gefasst, schon vor Anbeginn der Welt, den Bruder Schuldner, den, die Schwester Gisela, den David und so weiter, die werde ich zu ihrer Zeit berufen und in meine Familie holen. Das ist also nichts Zufälliges, dass jemand gerade noch so reingerutscht ist oder sich irgendwie reingeschlichen hat, als Gott nicht geguckt hat, sondern alle, die hier sind, sind nach seinem Vorsatz berufen. Und deswegen haben wir diese Berufung und können uns auf diese Berufung stellen und das Leben mit Gott festmachen. Wir sind von Gott berufen, das sollten wir niemals vergessen, besonders die nicht, die sich schon immer vielleicht mal gefragt haben, wo liegt denn meine Berufung? Hier steht eine Berufung im Wort, und zwar eine ganz wichtige. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere heute noch an oder jetzt noch an unsere heutige Losung. Gott spricht zu Abraham, als sein Name noch nicht Abraham war, sondern oder als er auch noch nicht Vater vieler Völker war. Ich will dich segnen, spricht Gott, und du sollst ein Segen sein. Wieder die zwei Seiten der Medaille. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Genau wie wir es hier im Petrusbrief gelesen haben. Ich habe euch berufen. Und wozu habe ich euch berufen? Damit ihr die Wohltaten dessen verkündigt, der euch berufen hat. Das ist also einmal tiefstes Altes Testament, 1. Mose, und Gott verhält sich schon damals genauso wie auch heute im Neuen Testament. Gott ist unwandelbar, so wie seine Treue unwandelbar ist. Auch wenn 400 Jahre zwischen Maleachi und dem Neuen Testament scheinbar ereignislos vergangen sind, Gott ist sich selber treu und uns. Auch wenn es 400 Jahre so aussah, als wenn nichts passiert, hatte Gott sich festgelegt und hat dann seinen Plan minutiös ausgeführt. Und allein das sollte uns schon ja das Rückgrat stärken, ja, dass auch Gott nichts dem Zufall überlässt, sondern für unsere Erlösung, für unsere Berufung sich auch richtig querlegt. Ihr seid etwas Besonderes für mich, sagt Gott, und ihr sollt auch für andere etwas Besonderes sein. Ich will dich segnen und du sollst auch ein Segen sein. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Aussage meiner Predigt. Tun wir das? Sind wir ein Segen für andere? Verkündigen wir die Wohltaten dessen, der uns berufen hat? Verkünden wir das Volk seines Eigentums und den anderen Menschen die Wohltaten Gottes, der uns berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht? Verkündigen wir die Gesegneten den anderen Menschen um uns herum genau das, damit wir für diese auch zum Segen werden können? Oder die Frage ist, was verkünden wir eigentlich den Menschen? Darüber sollten wir immer mal wieder nachdenken, denke ich. Was verkündigen wir den Menschen? Die Wohltaten dessen, der uns gesegnet hat und der auch alle anderen segnen und erretten, ja erlösen möchte? Verkündigen wir, dass unser Gott, unser Vater im Himmel uns aus Sündern und Zielverfehlern auserwählt hat zu seinem heiligen Volk, einer königlichen Priesterschaft, ein Volk seines Eigentums, und dass er das auch für ganz viele Menschen machen möchte? Ich will den Satz gerne nochmal lesen. Verkündigen wir, dass unser Gott, unser Vater im Himmel, uns aus Sündern und Zielverfehlern auserwählt hat, berufen hat zu seinem heiligen Volk. Verkündigen wir das? Verkündigen wir das nach unserem Gott von Gott erhaltenen Auftrag und nach seiner Berufung? Verkündigen wir das wirklich? Und wenn ja, die nächste Frage, die mich immer wieder umtreibt, wenn wir sowas Tolles verkündigen, warum kommt dann keiner? Oder warum kommen die Leute nur so vereinzelt oder kleckerhaft? Oder müssen wir uns fragen, ist unsere Verkündigung so ausgerichtet, dass die Menschen eher Angst und Respekt davor haben, vor so einem Gott, so wie wir ihn verkündigen, zu erscheinen? Wenn unsere Verkündigung richtig ist, muss die Frage sein, warum kommt niemand? Oder der Umkehrschluss, wenn keiner kommt, ist unsere Verkündigung dann wirklich richtig? Es gibt so einen schönen weltlichen Spruch, gerade bei uns im Marketing: Der Fisch muss nicht dem Angler schmecken, der Köder muss nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Unsere Verkündigung schmeckt uns selber wahrscheinlich sehr gut. Und damit können wir gut leben und fühlen uns vielleicht sogar zum Teil noch daraus gerechtfertigt. Aber die Frage ist es den Opfern da draußen, die den ganzen Tag nicht wissen vor Hunger, wie sie ins Schlaf kommen sollen, die vielleicht nicht wissen, was sie nächste Woche essen sollen, die mit irgendwelchen Behörden oder Ämtern große Probleme haben oder einfach nur mit ihren Nachbarn oder noch problematischer mit ihren Familien. Hören die von uns eine Verkündigung, die sie dazu bereit macht, zu uns zu kommen, nicht nur in unsere Gemeinde, sondern vor ihren Gott zu treten und um Hilfe zu bitten? Was waren wir denn, bevor wir uns bekehrt haben? Und was hat uns letztendlich dazu bewogen, uns zu bekehren? Denken wir doch ruhig mal bis zum Ende darüber nach und reden wir doch mal alle zusammen über unsere Erkenntnisse. Drehen wir uns doch nicht immer nur im Kreise und um uns selbst, sondern denken wir an die anderen, die noch nicht gerettet sind und auf jeden Fall verloren gehen, wenn sie Gott hier auf Erden nicht mehr finden werden. Wir haben es gut, wir sind erlöst. Wir sind mit Gott versöhnt, haben unseren Status verändert, so gewissermaßen im übertragenen Sinn vom Bettler zum Millionär. Aber was ist mit den anderen? Wir sind durch Jesus Christus, unseren Herrn, erlöst von Sünde und vom Gesetz und damit verbunden vom Fluch des Gesetzes. Wir leben nicht mehr im alten Bund, dem Bund des Gesetzes und des Todes, wie er im Neuen Testament beschrieben wird, sondern wir leben im neuen Bund, im Bund der Vergebung, im Bund der Gnade. Haben wir unsere Erlösung wirklich schon voll erfasst und angenommen? Oder verkündigen wir immer noch den alten Bund, in dem vieles scheinbar einfacher aussieht, mehr konkrete Verhaltensmuster aufgeführt werden und sich unsere Seele immer noch selbst versuchen und am Gesetz abarbeiten kann? Wissen wir genau, was unsere Erlösung jeden Tag praktisch für uns bedeutet, wenn wir Jesus Christus kennen, wenn wir in Jesus Christus sind? Wissen wir dann, wer wir in Jesus Christus sind? Ich sag's nochmal: Heilige, Gottes Hausgenossen, eine königliche Priesterschaft, von Gott berufen. Willst du mit diesem Status losgehen und sündigen? Als Verkäufer deinen Käufer übers Ohr hauen? Ratsuchenden die Unwahrheit sagen? Ich kann euch sagen, das ist schier unmöglich. Da muss man schon wirklich eine Rolle rückwärts machen, um sowas dann noch hinzukriegen. Kommen wir zum Ende. Ich möchte mal ein ganz einfaches Beispiel sagen. Ich wollte eigentlich heute jemanden rausrufen und ihm diese Fragen stellen, aber ich habe mir gedacht, ich will auch niemanden bloßstellen. Deswegen richte ich diese Frage an euch alle. Und ich will gar keine Antwort darauf haben. Ihr könnt euch diese Frage ja alle selber beantworten. Ich habe jemanden kennengelernt, wisst ihr? Einen ganz tollen Menschen. Der ist mehrfacher Millionär. Er hat mehrere Professuren an verschiedenen Universitäten. Er ist Nobelpreisträger, weiß eigentlich fast alles. Er ist ein Mensch, er ist eine Person, der die Menschen liebt, der nur Gutes für sie über hat, der ihnen auch Gutes tun möchte. Und diese Person hat mir gesagt, ich möchte gerne Helga kennenlernen, ich möchte gerne Britta kennenlernen, ich möchte gerne Lorchen kennenlernen. Und die Frage ist, würdet ihr auf diese Anfrage hin zu dieser Person gehen wollen? Mehrfacher Millionär, Nobelpreisträger, Sportskanone, alles, was man sich Gutes vorstellen kann, vereint diese Person in sich und die dreht sich nicht um und lebt irgendwo in Monaco oder an der Côte d'Azur, sondern die kommt zu dir und sagt, ich würde dich gerne kennenlernen und ich möchte dich deswegen kennenlernen, um dir Gutes zu tun, um dir Wohltaten zu tun, um dir zu helfen, dass du nach vorne kommst. Also ich würde diese Person gerne kennenlernen. Das muss ich ganz ehrlich so sagen. Und diese Person, von der ich jetzt eben gesprochen habe, das ist unser Gott. Sein Name ist Jesus. Und dieser Jesus, der möchte noch ganz viele Leute kennenlernen. Nicht um sie zu drücken, nicht um sie unter dem Gesetz zu knechten, nicht um ihnen ihre Sünde ständig vorzuhalten, nicht um ihnen negatives Denken einzupflanzen, sondern dieser Gott, diese Person möchte Gemeinschaft haben. Seit tausenden von Jahren ist das sein erklärtes Ziel und er möchte nicht mit irgendjemand Gemeinschaft haben, sondern mit dir und noch mit vielen, vielen anderen. Würde jemand zu so einer Person kommen wollen? Na klar. Die Frage ist nur, und da deswegen habe ich das auch mal so ausgeführt, wenn das so ist, warum kommen dann so wenige? Was stimmt da nicht? Und ich möchte noch mal einen letzten Gedanken kurz anführen, ganz kurz. Sowas gab es schon mal in Matthäus 22. Da hatte jemand zu einer riesigen Hochzeit eingeladen und musste dann feststellen, dass die Menschen, die er eingeladen hatten, alle eine Ausrede hatten. Der eine sagte, nö, ich muss noch zur Arbeit, der andere, nö, ich habe noch da was zu tun, ich habe hier noch was zu regeln und so weiter und so fort. Und es ist niemand gekommen. Fast so eine ähnliche Situation, wie wir es heute haben. Und was hat er dann gemacht? Der hat seinen Knechten befohlen, geht raus auf die Straße, hier ist für alle genug da, holt alle rein, die ihr finden könnt, die ihr kriegen könnt. Egal, wie sie aussehen, egal, ob das Bettler sind oder Zöllner oder sonst jemand, holt sie rein, ich will mit ihnen feiern. Und vielleicht gewöhnen wir uns mal an den Gedanken, dass die Eingeladenen nicht kommen. Unser Bürgermeister wird nicht kommen, die Stadtpräsidentin wird wohl auch nicht kommen, die Größen aus Politik und Wirtschaft werden auch nicht kommen. Vielleicht gewöhnen wir uns mal an den Gedanken, dass unsere Zielgruppe die Leute sind, die hier um uns herum sind, in unserem Viertel, die denen es nicht so gut geht, mit denen man vielleicht nicht repräsentieren kann, mit denen oder über die man eventuell auch die Nase rümpfen könnte. Nicht, weil sie schlecht riechen, sondern weil sie sich auch falsch verhalten. Jedenfalls nicht so, wie wir es gewohnt sind, wie wir es erzogen worden sind. Aber wie singen wir immer so schön, allein deine Gnade genügt. Bringen wir doch einfach mal diese Menschen, die zum Teil kaum noch Hoffnung haben, weil sie von der Hoffnung noch nie was gehört haben. Bringen wir ihnen doch mal die Hoffnung, die Gott auch in seinem Volk über tausende von Jahren aufrechterhalten hat. Bringen wir ihnen diese Hoffnung, von der wir doch auch leben. Im Glauben zwar, und das macht uns stark, aber letztendlich leben wir im Glauben in Bezug auf die Hoffnung und hoffen, dass wir einmal ja, bei Gott sind und dass dann alle Tränen abgewischt werden, alles ganz anders wird und wir uns das so oder es dann so passiert, wie wir uns insgeheim wünschen. Ich denke, darüber sollten wir uns immer wieder Gedanken machen und ja, damit will ich heute enden. Wie gesagt, der eigentliche Teil kommt dann das nächste Mal. Da habe ich schon auch schon dran gearbeitet, aber die Gedanken von heute sind der richtige Anmarschweg. Lasst uns ja erkennen, dass wir von Gott berufen sind. Lasst uns erkennen, wer wir sind. Und lasst uns aber auch erkennen, was unsere Aufgabe ist, was unsere Berufung ist. Unsere Aufgabe ist nicht, unserem Chef zu gefallen, wobei das nichts Schlimmes ist. Aber unsere Aufgabe ist es, anderen Menschen die Wohltätigkeiten unseres Gottes zu vermitteln. Amen.